Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Machst du ganz kurz den Ventilator aus, bitte?
Ungern, tatsächlich ungern.
Machst du ihn so für eine Stunde bitte aus? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten mit Christian Huber und mit mir, Tarkan Bakci. Und der Ventilator ist auch noch ein paar Sekunden dabei, aber gerade die letzten Drehungen, ich hoffe, man hört es nicht mehr. Jetzt ist er aus. Ist aber nötig, also ich find's voll gruselig auf dem Weg hierher. Links und rechts die ganzen Wiesen, die so komplett gelb sind und so komplett ausgetrocknet. Es ist wie eine sehr frühe Staffel. Es ist wie eine sehr frühe Staffel Jeremy's Next Topmodel. Sehr viel Dürre.
Soll ich nicht kommen? Kommen sehen.
Er ist nicht ganz grammatikalisch, nicht ganz sauber. Viele Dürre.
Ich finde es reicht.
Nein, es reicht.
Dürre.
Eine Menge Dürre.
Es ist sehr viel.
So nämlich.
Es ist sehr viel, sehr gelb auf den Wiesen. Und ich finde, man hat sich schon so krass dran gewöhnt. Geht's dir auch so?
Ja.
Irgendwie, ich glaube, mich würde es irritieren, wenn das jetzt so eine saftig grüne Wiese hier irgendwo wäre.
Ich finde es auch komisch, dass, also, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Blätter auch vertrocknen und dann wie im Herbst quasi so Laub liegt. Und ich auch erst ganz lange gebraucht habe, um zu merken, ach so, nee, stimmt.
Der Planet stirbt.
Der Planet ich dachte kurz, es ist Herbst, das kann ja nicht sein. Ach ja, es liegt daran, dass der Planet stirbt.
Ja.
Ist auch super gefährlich mit der Dürre, weil dadurch der Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann oder nicht mehr so gut. Und deswegen, also wenn es dann wieder doll regnet, ist Überschwemmungsgefahr.
Ja, das ist richtig.
Naja, aber das blenden wir jetzt erstmal alles schön aus.
Für die nächste Stunde ist die Welt komplett. Wobei nicht
für die nächsten 40 Minuten.
Ich habe was Weirdes dabei, tatsächlich. Ich hab wieder einen Wissenschaftsartikel gelesen über, also künstliche Intelligenz ist bei uns ja öfter ein Thema.
Häufiger ein Thema, ja.
Und ich habe wieder einen Artikel zu künstlicher Intelligenz gefunden, den ich super fand, kann ich später erzählen. Und ich habe drei Ja- oder Nein-Fragen dabei.
Oh, ich habe eine Ja- oder Nein-Frage dabei. Mhm. Okay. Dann haben wir heute vier vielleicht?
Vielleicht haben wir dann vier.
Naja, apropos Eskapismus. Mhm. Ich war seit langem mal wieder feiern. Und zwar auf der Geburtstagsparty von der Maus.
Ernst?
Die Maus ist 50 geworden.
Hat sie zur Feier des Tages eine Hose angezogen?
Stimmt, die ist nackt.
Die da oben.
Aber das ist erst weird, wenn man im Mauskosmos ein Tier etabliert, das Hosen trägt. Erst dann würde auffallen, Moment mal, heißt es, die anderen tragen keine. Die Maus wurde 50 und das konnte aber nicht gefeiert werden wegen Corona und dann wurde es jetzt so nachgeholt.
Ja.
Und da ich jetzt im WDR-Kosmos mit drin bin, und als Wissen macht A-Moderator irgendwie deine Plus 1 mehr erschmuggeln kann, war ich auf der 50 Jahre Maus-Party.
Ist es? Also entweder da geht's richtig krass ab, also dass die Ente um 13 Uhr schon komplett voll auf dem Tisch tanzt.
Ja, und der Elefant und so, ja.
Ja, der Elefant macht so ein Tornado mit dem Rüssel. Oder es ist so richtig steif und bieder.
Nö, steif und bieder war es nicht, obwohl ich erstaunlich fand, also die Maus gibt es ja jetzt 50 Jahre.
Ja.
Und so wie ich das mitbekommen habe, sind sehr viele aus dem Team, die vor 50 Jahren angefangen haben, immer noch im Maus-Team. Also es ist so eine richtige Gemeinschaft, die halt gemeinsam mit der Maus irgendwie seit 50 Jahren Fernsehen macht. Ich meine, der Armin, die Legende,
ja, die
Maus mehr oder weniger erfunden hat.
Ist das so? Hat der die Maus mehr oder weniger erfunden?
Ja, der hat mehr oder weniger die Maus erfunden. Ich weiß nicht, wie man das rechtlich sagen darf, aber er hat einen großen Anteil daran und ist seit Anfang an dabei und hat diese Sendung da nach vorne gepeitscht.
Den habe ich letztens gesehen.
Ja, der ist immer noch da.
Ich habe den in Real Life gesehen. Und zwar bin ich hier den Eigelstein, wo ich wohne, langgelaufen und da stand der neben einem Oldtimer, also einem richtig geilen Oldtimer, und hat geraucht. Und
geil.
Ich darf mir so, also naja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
Echt?
Ja, klar. Als Kind, ich wusste, dass der raucht.
Aber hat er Zigarette geraucht oder Zigarre?
Ich glaube, es war eine Zigarette.
Zigarette, Crack. Okay, schade. Zigarre wäre nochmal irgendwie, hätte nochmal was.
Hätte was gehabt, ne? Aber fand ich irgendwie lässig, wie der da stand. Ich bin auch mit der Maus aufgewachsen. Also ich weiß immer noch, also sehr viel meines allgemeinen Wissens basiert einfach auf der Sendung mit der Maus.
Ja, natürlich.
Ist Christoph noch dabei? Ich habe es lange nicht geguckt.
Ja, soweit ich weiß, ist wirklich das Kernteam noch da und ist nur gewachsen. Und so sah es dann auch hinter den Kulissen aus. Das fand ich total verblüffend. Und also die Maus hat auch eine richtig bewegende Rede gehalten. Also sie meinte
Die Maus
kam ans Mikro und meinte klack, 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 klack,
okay,
klack, klack. Und der Part, den ich am berührendsten fand, war klack, 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 klack. Das fand ich geil. Also das war echt, so kam von Herzen.
Gab es Buffet? Also war denn auch jemand im Mauskostüm da?
Nein, leider nein. Es war kein Mauskostüm-Mensch da.
Oh, schade.
Aber ich, der, WDR-Chef Tom Buchow war da und hat auch eine Rede auf die Maus gehalten, die tatsächlich sehr schön war, fand ich. Und ja, es war eine recht coole Feier und war aber so, dass ich recht früh wieder gegangen bin.
Aber so gut.
Aber ich glaube, als ich gegangen bin, wurde gerade eine Dancefloor eröffnet und es ging schon zur Sache, glaube ich.
Okay. Gab es Buffet? Oder wie ist denn das da bei 50 Jahre Maus?
Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Ach so, okay. Im Kontext des RBB-Skandals. Wurde aber nicht so doll aufgetischt.
Alex kommt raus, dass der Elefant so heimlich zwei Chauffeure hatte.
Ja, so eine ganze Etage für sich so mit so einem 100 Millionen Euro teuren Mahagoni-Schreibtisch. Nee, es war recht zivil. Es gab ein Buffet, aber es wurde jetzt nicht übertrieben. Also wären irgendwelche Bildjournalisten oder Journalistinnen anwesend gewesen, es hätte keinen Skandal gegeben, den man da ausschlachtet.
Was ist ein Beitrag aus der Maus, an den du dich noch erinnern kannst, den du geguckt hast, als ein Kind warst?
Gibt's da was? Für mich ist das, also vermischt sich das alles zu einem langen Fiebertraum. Mhm. Ich kann mich an ganz viel so halb erinnern. Und ich habe, wie wenn man von Sachen träumt, wenn ich im Traum auf die Uhr gucke zum Beispiel, dann kann ich nie hinterher sagen, ah ja, es ist 3 Uhr, sondern es ist immer so ein wirres, was? Und hat man so ein Gefühl. Und so sehe ich die Maus, wenn ich dran denke, ich sehe diese Erzählerstimme, also ich höre sie, ich sehe diese Filme, aber ich kann nicht sagen, was mir da gerade erklärt wird.
Ich habe gerade auch überlegt, ich kann mich an einen Beitrag ganz explizit erinnern, und zwar, warum es, aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Die Frage war, warum es im Fernsehen so aussieht, wenn sich Reifen vorwärts drehen, als würden die sich rückwärts drehen.
Oh, das hat bestimmt irgendwas mit der Kamera zu tun, dass die Bilder pro Sekunde aufnimmt. Das gibt es ja auch bei Helikoptern, dass wenn die Kameras, also Videokameras, machen ja einfach nur sehr viele Bilder hintereinander. Ja. Sehr vereinfacht und wahrscheinlich falsch gesagt. Aber wenn diese Rate, mit der die hintereinander Bilder schießen, dazwischen, also das ist ja nicht kein nahtloser Übergang, sondern da gibt es ja eine Millisekunde, in der quasi das nächste Bild geschossen werden muss. Wenn sich dann der Helikopter so dreht, also dass die Rotorblätter, dass genau in der Sekunde das Blatt wieder da ist, wo es in der Sekunde
dann
davor war,
dann
sieht es aus, als würde es stehen.
Es kann sein, dass das die Erklärung war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Muss ich mal die alten Mausfolgen
rausgucken. Ja, wahrscheinlich, wenn sich das Rad so dreht, dass eben in diesen Millisekunden, in denen das nächste Bild entsteht von der Kamera, dass wenn man das aneinander packt, dass dann so aussieht, als würde es sich rückwärts drehen fürs Auge.
Ich war letztens beim guten Freund von uns und wir wollten Fußball gucken. Mhm. Gladbach hat gespielt. Und da war noch ein befreundetes Pärchen da mit deren kleiner Tochter. Die ist 2 oder so. Und als ich reingekommen bin, saß die halt gerade vom Fernsehen und hat Maus geguckt. Und dann waren bei Tommy, der Gladbach-Fan ist, und der ist dann zu der Kleinen hin, kurz vorm Anstoß, und meinte so, wir gucken jetzt Gladbach, freust du dich, Fußball? Und sie guckt ihn so komplett fassungslos an und meint so, Maus, Maus. Und dann haben wir einfach den Anschluss verpasst und haben noch Maus fertig geguckt.
Ja, aber wie viel Macht in diesem, also verständnislosen Maus
gucken
steckt.
Jetzt nicht Fußball, wir gucken jetzt Maus.
Das ist wirklich beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Fände ich auch cool, sowas. Stell dir vor, du schaffst eine Marke, die es über 50 Jahre gibt, die irgendwie Generationen an Menschen beeinflusst.
Ja, das ist ja schon immer noch so, ne? Das Erste, natürlich, was man so im Fernsehen guckt. Kommt die Maus noch um 11.30 Uhr?
Das weiß ich nicht. Die ist, glaube ich, mittlerweile kann man ja auch alles in Mediatheken nachgucken. Ja, ne? Ich glaube, das komplett lineare ist so ein bisschen irrelevanter geworden.
Bei uns war immer so, Sonntag, 11.30 Uhr Maus. Und dann hat immer schon, der Geruch von Schweinebraten hat immer schon so von der Küche rüber ins Wohnzimmer
genau
gewabert.
Genau so stellen wir deine Kindheit
genau
vor.
So. Und danach kam immer Presseclub, ne? Weil man so enttäuschend, wenn irgendwie die erwachsenen, seriösen Menschen vom Presseclub
dann wieder übernommen haben, das Programm. Ja. Alles klar. Ja, fand ich auf jeden Fall, hat mich sehr geehrt, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute nochmal.
Nach Happy Birthday, Maus.
Aber wo wir schon bei der Maus sind, ich habe eine Rubrik dabei, eine mausige Rubrik unseres Podcasts. Nämlich heute habe ich gelernt, dass.
Oh geil, sind wir lang? Wollen wir direkt?
Ja, klopf. Hab ich Bock. Heute habe ich gelernt, dass UV-Schutzfaktoren nicht sagen, wie stark der Schutz ist, sondern wie lange er anhält.
Hä?
Also ich habe das zugeschickt bekommen. Ich hoffe, es ist nicht bei irgendeinem anderen Podcast her und jetzt aus Versehen geklaut.
Das ist uns schon mal passiert.
Das ist schon mal passiert. Wenn ihr mir was schickt, gerne mit Quellenangabe oder antwortet gerne auf meine Frage nach Quelle, Fragezeichen. Ich habe es nochmal gegoogelt und es stimmt. Also der Lichtschutzfaktor, wie zum Beispiel, es gibt 30, 40, 50.
Von Sonnencreme, ne?
Genau, von Sonnencreme. Ich dachte immer früher, das heißt die Stärke des Schutzes.
Dachte ich auch.
Ohne mir drüber Gedanken zu machen. Aber anscheinend hat jeder Körper oder jeder Hauttyp für sich schon einen Lichtschutz.
Aha.
Und der hält aber nur eine bestimmte Länge. Und es geht wirklich um die Länge in der Sonne. Das heißt, wenn du ein sehr heller Hauttyp bist, nach 10 Minuten sagt die Haut, boah, Alter, sorry, aber wir können nicht länger Krebs aufhalten. Mhm. Und wenn du eher dunklerer Hauttyp bist, kann sich das halt bis 30 Minuten ziehen, wo dann die Haut sagt, wir haben alles gegeben, aber auch wir müssen jetzt nach 30 Minuten einfach mal sagen, Hautkrebs-Time. Und Lichtschutzfaktor hilft dir, diese Zeitspanne zu verlängern.
Ach, das wusste ich auch nicht. Das ist ja mindblowing.
Ja, total.
Ich dachte auch, also, was bist du für ein Sonnencreme-Typ? Also, zu was greifst du?
Was auch immer gerade da ist, okay. Wirklich. Ich bin auch einer, der immer fragt, oh, shit, ich habe meine Sonnencreme vergessen. Mm. Hat jemand Sonnencreme?
Ich kriege relativ schnell Sonnenbrand auf dem Oberkörper und relativ spät im Gesicht. Wenn ich in der Sonne liege, ist es immer so, wenn man mir ins Gesicht guckt, denkt man, ach cool, sieht gut gesund aus. Wenn du weiter nach unten guckst, denkst du, ach, wie so ein einfach krebsrot sofort. Und ich bin eigentlich so, ich bilde mir mal ein, ich werde mit Sonnencreme Stufe 20, werde ich brauner als ohne.
Aber du bräunst dich auch richtig.
Ich bräune mich richtig, klar, ich komme wie so ein Hähnchen in die Sonne direkt.
Nee, ich bin da, ich also fliehe vor der Sonne. Ich bin kein guter Südländer. Ich bin ein Schattenmensch.
Ja.
Und wenn Sonne, dann nur in so kurzen Intervallen, dass man richtig aufheizt, um dann schön im Meer abzukühlen.
Ja, bist du dann auch jemand, der dann Hitze nur aushält, wenn Wasser direkt in der Nähe ist?
Ja, also die nächsten Jahre werden sehr anstrengend.
Wird anstrengend für dich,
die nächsten Jahrzehnte werden sehr, sehr anstrengend.
Die nächsten Jahrzehnte sind eine einzige gelbe Wiese quasi.
Ja, und immer weniger Wasser in der Nähe. Das wird sehr anstrengend. Aber ja, ich meide Sonne, bin gerne im Schatten und Sonnencreme ist sehr wichtig. Aber vergesse ich häufig. Sonnencreme und Zahnpasta.
Ich bräune mich so gern. Ich freue mich dann auch immer, wenn man so die Haare dann nach hinten zieht und den Unterschied zwischen der weißen, jetzt macht man hier,
ja, ich sehe es.
Ganz weißen Kopfhaut und der braunen Stirn sieht, kann ich mir ewig angucken.
Freue mich. Verrückt. Ich also glaube, es gibt doch aber auch jetzt so ein bisschen wieder den Trend ins Blassere.
Ist halt gesünder, ne?
Oder bilde ich mir das ein?
Nee, ist schon so. Und man altert ja auch viel schneller, wenn nicht viel in die Sonne knallst. Aber ich finde es einfach irgendwie geil. ich mag das. Und jetzt ist es so, dass der Lichtschutzfaktor, also 50, hält dann einfach länger an.
Genau, also ich glaube, es ist so, dass es der Schutzfaktor mal 10 ist die Minutenanzahl, die man in der Sonne bleiben kann, theoretisch. Also bei Lichtschutzfaktor 30 wäre es dann 300 Minuten.
Aha.
Bei Lichtschutzfaktor 50 wären es 500. Aber das kann auch wiederum falsch sein, das weiß ich nicht ganz genau, weil es klingt zu lange, ehrlich gesagt.
Ja, das klingt sehr lange. Nee, okay, gut, das wusste ich nicht.
Ja, jetzt weißt du es.
Mach ich die Rubrik mal zu?
Heute habe ich gelernt, dass... Ja, naja, ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe eine neue Bankkarte und damit habe ich auch einen neuen PIN.
Wieso hast du eine neue Bankkarte? Ich weiß, dass bei dir in Bielefeld einen Bankautomaten gibt, der anders als ganz viele andere Bankautomaten erst das Geld ausspuckt und dann die Karte. Und du hast dann...
Das war in Münster.
In Münster.
Als ich studiert habe. Und da habe ich ganz häufig meine Bankkarte verloren und die dann immer wieder abgeholt.
Ja, genau.
Und es war wirklich wie so ein Walk of Shame. Immer zu dem Schalter. So, da ist wieder der Kartentyp. ja, sorry, ich habe es wieder vergessen. Ich habe eine neue Karte, also mit neuem Konto. Und dann kommt ja auch neue PIN-Nummer.
Mhm.
Und sie ist mir zu einfach. Also,
es ist eine
sehr simple PIN-Nummer. Es sind sehr wenig unterschiedliche Ziffern involviert.
Vier Ziffern, ne?
Ja, und ja, vier Ziffern.
Darf ich raten?
Nein, es ist auch...
So einfach.
Ich sag mal so, wenn du durchprobieren würdest, du kämst recht schnell drauf.
Es sind
sehr wenig unterschiedliche Ziffern.
1, 2, 3, 4.
Jetzt ist auch egal. Aber naja, es ist ein ganz komisches Gefühl.
Weil aber das kann man doch ändern, oder?
Also ja, ich überlege jetzt zu ändern. Andererseits denke ich mir, es ist auch nur in meinem Kopf, weil, also...
Niemand weiß ja, also jetzt wissen es sehr viele Leute, dass das eine einfache...
Ja, sehr einfach Nummer ist, aber keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit den Nummern, es wirkt irgendwie zu einfach. Weil es gibt ja auch mehr als irgendwie 1000, mehr als 1000 Menschen.
Mhm.
Da muss auch...
Was meinst du, dass sich's doppelt?
Ja, und man kann das doch recht schnell, also eine Viererkombination kann doch so eine Maschine, so eine künstliche Intelligenz recht schnell durchprobieren einfach.
Ja, ich habe auch jedes Mal Angst, wenn ich irgendwie im Internet meine Kreditkartennummer oder so angebe, jedes Mal Schiss.
Also, mir wirkt das nicht sicher genug. Es ist natürlich sicher genug, aber als ich dann diese lächerliche PIN bekommen habe, dachte ich ja, okay, alles klar. Das wirkt nicht sicher. Gab es früher nicht auch mal so Sicherheitsfragen? Hattest du das nicht mal auch?
Ja, wo man so, wie hieß ihr erstes Haustier?
Ja,
und so.
Genau. Ich hatte mal, wie hieß die Straße, in der sie aufgewachsen sind? Für so Portale.
Aber das ist doch auch relativ unsicher, weil es gibt schon viele Leute, die wissen, wie mein erstes Haustier hieß.
Wie hieß es denn?
Sag ich nicht, vielleicht ist das die Frage.
Ist doch ausgestorben.
Nee, das gibt's noch.
Ja?
Ja, ja, das gibt's noch. Und zwar nicht. Ich weiß nicht, ob ich was.
Ist doch
also,
egal.
Ich hab noch ein altes Konto bei der Sparkasse.
Ja.
Und da ist das noch eine Sicherheitsfrage.
Wirklich? Ich dachte, das ist bei so Schüler-VZ und so das
gewesen. Da gab's das auch.
Stimmt. Ja, da hatte ich irgendwie der Mädchenname ihrer Mutter. Oder wäre auch lustig, wenn dann so ein bisschen, wenn man dann so Fragen bekommt, wo man so. Wo waren Sie das erste Mal im Urlaub mit Ihren Freunden? Und du bist so 12, warst noch nie im Urlaub mit deinem Freund. Oh, nächste Frage. Wie hieß Ihr erster Sexuellpartner? Oh, ich bin 12, ich weiß nicht. Wie heißt das Elternteil, das Sie am meisten lieben? Keins, es sind keine guten Fragen für mich.
Aber das klingt auch nicht nach einem guten Sicherheitssystem, ne? Also wer hat sich das als erstes ausgedacht? Ist es dann so bei den Nuklearcodes? Wenn du irgendwie die vierstellige PIN vergessen hast,
wird dann muss Donald Trump so, wie hieß ihre dritte Ehefrau? Ah,
keine
fuck.
Ahnung.
Ah, wie war's? Ah, fuck. Ey, es liegt mir auf der Zunge.
Oh Gott, jetzt geht er draußen.
Jetzt einmal zu viel Donald Trump erwähnt.
Ja.
Ja. Oder, also, gab's nicht auch, also, es gab Sicherheitsfragen.
Mhm.
Was gab's denn noch? Es gab doch mehrere Methoden.
Ja, es gab Sicherheitsfragen, dann natürlich klassisch Passwort.
Ja.
Dann gab es doch so Puck und wenn man so die PIN falsch eingegeben hatte beim Handy.
Dann kriegt man die Puck, genau.
Dann kriegt man die Puck und dazu muss man aber dort anrufen.
Hm.
Ne? Was ich irgendwie schwierig finde, weil kann mein Handy nicht bedienen. Weil ich
nee, soweit ich weiß, kann ich meine im Online-Portal nachgucken. Aber das hat sich schon, also Sicherheitsfragen und PIN hat sich schon durchgesetzt.
Ja.
Also war das ein Wettbewerb? Weil es gibt ja häufig Dinge, die jetzt klar scheinen, wo aber man dann irgendwie 30 Jahre in die Vergangenheit springt und irgendwie sehr viele andere Möglichkeiten noch ausprobiert wurden. Also ob es dann irgendwie, schicken sie irgendwie die Größe ihrer Fingernägel oder sowas. Oder keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht war das früher ein Job, dass bei jeder Bank ein Mensch angestellt war, der jeden Kunden persönlich kennenlernen musste, bevor man das Konto eröffnen konnte. Da muss man so einen Tag mit dem verbringen. Und jedes Mal, wenn man Geld abhebt, wurde dieser Typ dann angerufen, um zu bestätigen, ja, das ist Jeff. Das ist Jeff.
Warst du jetzt, als du dein neues Konto eröffnet hast, warst du wahrscheinlich, warst du in der Filiale und hast du persönlich so einen Bankberater kennengelernt?
Ich musste dieses Weirde, was du auch mal erzählt hast, dieses, wo man jemanden per Videoschalter anruft in so einem Callcenter und dann irgendwie so bestätigen muss, ist es wirklich ich und dann den Ausweis in die Kamera halten muss und dann auch wie so ein Zauberer mit der Hand und unten drunter, dass man zeigt, so, nee, keine Fäden, kein Fake.
Das ist so ein weirdes Gespräch, weil ich telefoniere eh schon ungern und Zoom-Meetings sind das Grauen so und der Mensch, mit dem du redest, hat ja auch gar keinen Bock, mit dir zu reden und du musst so diese ganzen Daten abgleichen und so. Wie lange hat das bei dir gedauert?
Ach, 5 Minuten.
Geht das relativ schnell. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer Bankfiliale richtig war. Ich weiß, dass Belly hat irgendwann, der Bankberater von Belly hat die relativ oft angerufen, als wir nach Berlin gezogen sind, weil die irgendwelche Unterlagen noch unterschreiben musste wegen Wohnsitzwechsel und so. Und Belly telefoniert auch echt ungern. Und die hat ihren Bankberater irgendwann geblockt.
Was?
Die hat irgendwann die Nummer geblockt. Weiß ich nicht, ob ich das erzähle.
Also vermutlich passiert ihm das nicht zum ersten Mal.
Ja,
ich glaube, es gibt sehr viele Jobs, in denen man auch Leute erreichen muss, die nicht von einem erreicht werden wollen.
Ja.
Weil so Teil der Ausbildung ist.
Ja, das stimmt. Hast du Lust auf 3 Ja- oder Nein-Fragen?
Natürlich. Ich habe ja auch eine 4. sogar dabei. Also ja, vielleicht 4. sogar 4 Ja- stimmt. oder Nein. Dann klopfe ich mal. Ja oder Nein?
Okay. Ich habe tatsächlich 3 Fragen aus der Community.
Mhm.
These 1. Beim Briefkasten nochmal nachkontrollieren, wenn man den Brief eingeworfen hat. Ja oder nein?
Wie nachkontrollieren?
Naja, wenn du
Sicherheitsfragen beantworten oder wie?
Nee. Wenn du, ja genau. Wenn du zum Briefkasten gehst und einen Brief einwirfst.
Ja.
Fasst du dann nochmal in den Briefkasten Schlitz, ob der wirklich reingefallen ist, der Brief?
Wo soll der denn sonst hin?
Der kann ja sein, dass der sich oben verkantet hat oder so. Du bist einfach
so jemand. Ich kontrolliere selten Dinge. Aber das klingt mir nach, also das klingt mir fast schon nach Verschwörungstheorie. Die geheime Brieflobby, die unsere Briefe abfangt, da muss man nochmal nachkontrollieren, ob die wirklich in dem Kasten landen.
Immer wenn ich einwerfe, dann fasse ich nochmal so hinterher.
Aber es ist ja schon, also es ist im Briefkasten ist ja wirklich ein Kasten mit einem Schlitz.
Ja.
Also sobald der Brief hinter dem Schlitz ist, ist er ja schon in dem Kasten.
Ja.
Also wo, was kontrollierst du dann?
Ich weiß nicht, in meinem Kopf ist irgendwie, wenn sich der verkantet oder wenn der Briefkasten sehr voll ist, dass man den dann wieder rausnehmen kann.
Meinst einfach. Du das, ach so, oder dass die dann dahin verschwinden, wo Socken hin verschwinden bei der Wäsche?
Ja, genau.
Dass dann irgendwo in irgendeiner Ecke Deutschlands, das ist ein lustiger Sketch, wenn man irgendwie eine Mockumentary über eine Gemeinde, die so, ja, also hier landen alle Socken. Wir wissen nicht warum oder wie, aber hier verschwinden ihre Socken hin, wenn sie die waschen und ihre Briefe, wenn die sich im Briefkasten verkanten, was auch immer das heißt.
Ich habe da echt immer Angst. Also ich habe auch immer, hast du nicht auch immer so ein komisches Gefühl, wenn der Briefträger auf der Straße ist und die haben dann entweder so ein Fahrrad oder so einen Wagen dabei, wo die Briefe drin sind, die die austeilen. Und dann geht der ja kurz immer ins Haus, um die Briefe zu verteilen und den Wagen.
Bei mir nicht. Bei mir muss er erstmal 3 Sicherheitsfragen beantworten. Wer war deine erste Liebe? Wie hieß deine erste Trennung? So ein bisschen zu private auch.
Und der lässt er dann immer den Wagen mit den Briefen draußen stehen? Ich hätte jedes Mal Schiss als Postbote, dass jemand die Briefe halt daraus klaut.
Ich glaube, das ist denen scheißegal.
Sind scheißegal, ne?
Ich glaube, das ist denen wirklich scheißegal. Also mir wäre es scheißegal. Vor allem, weil, was willst du mit Briefen?
Ja, das ist dann immer mein zweiter Gedanke, weil, also das
ist die meisten Briefe sind ja auch, also es gibt ja selten
Mahnung.
Genau, als Kind dachte ich, wenn man Briefe kriegt, dann hat man so Freunde schreiben ein, irgendwie aus dem Ausland, irgendwie die Königin von England meldet sich mal wieder, keine Ahnung, aber meistens irgendwie Rechnung, Mahnung oder irgendwie sowas in die Richtung.
Nur GZ immer, gell?
Ja.
Stimmt. Aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte nicht dieses Urvertrauen, das rausstehen zu lassen. Und deswegen habe ich auch nicht das Urvertrauen, dass der Brief halt dann reinfällt, wenn ich nicht nochmal nachkomme.
Also für mich ist das nicht nachvollziehbar, weil es wirklich, also ich verstehe, hast du jemals reingefasst und gemerkt,
Nein.
Moment. Nee, also wo ist er hin?
Nicht,
vor allem, was machst du dann dagegen, wenn du merkst, er ist weg?
Nee, nicht, er ist weg, sondern
und dass Uri Geller halt so wieder einen Brief abgefangen.
Dass den halt jemand rausklaut, habe ich halt immer Angst.
Apropos Uri Geller, hast du seine Drohung mitbekommen?
Ja, der hat Putin gedroht, ne?
Putin gedroht. Das sollte er irgendwelche kriegerischen Maßnahmen ergreifen, dass dann Uri Geller gemeinsam mit ganz vielen Anhängerinnen und Anhängern mit mentaler Kraft die Raketen, die Putin schickt, umdrehen wird. Wo ich mir dachte, sag mal, Uri, du kannst das? Warum wartest du drauf, dass Putin angreift? Das impliziert ja, dass er meint, dass er kann, dass Raketen stoppen.
Ich habe von Uri Geller ewig nichts gehört. Das war das Erste, was ich wieder gehört hatte. Und das war schon der die Löffel mental gebogen hat.
Genau,
ne? Es
ist der größte deutsche mentale Magier aller Zeiten.
Der deutsche
Zeiten.
Houdini quasi.
Der deutsche Houdini. Ich finde schon anmaßend, dass er einerseits sagt, ich könnte, wenn ich wollte, Raketen stoppen. Andererseits dann mach, also warum wartest du darauf, dass Putin angreift, wenn du das kannst?
Aber denkst du wirklich, er kann das oder ist es, also das?
Das ist nicht meine Perspektive. Meine Perspektive ist, dass er glaubt, er kann.
Ja, genau, darauf wollte ich raus.
Und wenn du glaubst, du kannst das, warum wachst du jeden Morgen auf und entscheidest dich, heute rette ich nicht die Welt? Heute nicht. Sollte mal irgendwann Putin angreifen, dann nutze ich meine mentale Kraft. Nutze sie doch jetzt. Irgendwie lass seinen Hund sterben oder so. Droh ihm irgendwie. Mach irgendwas. Wenn du glaubst, dass du es kannst, warum wachst du jeden Morgen auf und entscheidest dich dagegen?
Vor allem, also warum weiß er oder denkt er, dass er es kann? Hat er das schon mal gemacht? Also hat er schon mal eine Rakete umgedreht?
Naja, ich denke, es ist wie mit einem Muskel. So, wenn du irgendwie 40 Kilo auf der Hantelbank drückst und du siehst irgendeinen schweren Gegenstand.
Sehr wenig, aber ja.
Dann naja, und dann weißt du, ja, den kann ich hochheben, ohne dass du genau diesen Gegenstand schon mal hochgehoben hast.
Ja.
Einfach, weil du weißt, was du mit deinen Muskeln anstellen kannst. So ist es wahrscheinlich mit seiner mentalen Kraft.
Ja,
hat er schon ein paar Dinge gemacht. Wahrscheinlich dann sich hinterher überzeugt, das war kein Trick. Das habe ich wirklich so gemacht. Und kann dann, also ich glaube, er kann einschätzen, was er glaubt zu können.
Ich habe gerade einen Flashback. Und zwar, als ich noch in Regensburg gewohnt habe, hatte wahrscheinlich jeder, eine WG von guten Freunden ums Eck, wo wir halt jeden Abend abgehangen haben. Und einer von meinen besten Freunden hatte einen älteren Onkel. Und der hat diese Löffelverbiegetricks wie Uri Geller gemacht.
Der konnte das?
Und zwar, der konnte das. Und zwar, der hat einen Löffel genommen und das ging auch mit Messern, die ja massiver sind, und hat sich mega krass konzentriert auf einen Punkt zwischen seinen Fingern. Also da hatte den Stiel von dem Löffel zwischen Daumen und Zeigefinger. Hat sich krass konzentriert, fokussiert. Dann ist die Stelle wahnsinnig heiß geworden und dann konnte er das drehen.
Okay.
Das war völlig
crazy.
Das finde ich
schon gruselig.
Das war richtig krass. Der hat irgendeine asiatische Kampfsportart, konnte der auch richtig gut. Und der hat, also ich habe danach halt die Stelle an den Löffeln angefasst. Die waren glühend heiß. Das war fucking weird.
Eigenartig.
Ja.
Und also auch eigenartig, dass man irgendwann entdeckt, dass man diese Macht hat.
ja.
Dinge mit seiner mentalen Kraft zu verbiegen und sich entscheidet, daraus mache ich eine Shownummer und verbiege irgendwie Besteck. Das ist so, als würde ich merken, ich kann irgendwie, keine Ahnung, Krebs heilen. Und dann sage ich, ja, das nutze ich jetzt, um im Zirkus damit aufzutreten. Und also, weiß ich nicht, es wirkt irgendwie verschenkt.
Ja, das stimmt. Aber was außer eine Show willst du mit Löffel verbiegen sonst machen?
Ja, aber Löffel verbiegen ist ja nur die Art und Weise, wie er demonstriert, was er kann.
Ja, ich glaube, er kann nur Löffel verbiegen.
Ah, das ist natürlich gemein. Das ist wirklich gemein. Ich bin Superman, ich kann fliegen und habe maximale Kraft. Mein Name ist Batman, ich bin ein Supergenie und habe die krassesten Gadgets aller Zeiten. Und ich bin, ja, ich bin Löffelman, ich kann Löffel verbiegen. Also Jungs, falls es irgendwann einen Superbösewichten gibt, der seine Löffel sehr mag, ruf mich an. Ich wäre available.
Ich stelle die Frage mal nochmal. Beim Briefkasten nochmal nachkontrollieren, wenn man den Brief eingeworfen hat?
Nein.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. These 2. Bei Freunden im Bad in die Schränke gucken. Ja oder nein? Das ist eine Frage aus der Community.
Also, ich sage nein. Aber wenn es dann eine größere Feier ist oder so, kann schon mal passieren.
Was hat die Maus in ihren Toilettenschränken?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also, wir alle lieben die Maus, aber ich habe Folgendes gefunden. Sie hat Klamotten. Das heißt, sie ist dauernd nackt anscheinend. nee, Quatsch. Eigentlich nicht. Also vor allem in so sehr privaten Bereichen nicht. In der Küche kann schon mal passieren, wenn man auf der Suche nach einem Glas ist oder so.
Ja gut, aber da bist du ja auf der Suche nach was. Wenn du jetzt im Bad bist und irgendwie was pinkeln und wäschst dir die Hände, dann guckst du jetzt nicht noch in den Schrank.
Also ich kann die Versuchung sehr verstehen, aber es wäre mir eine zu große Grenzüberschreitung. Ich würde auch nicht in die Küchenschränke gucken, wenn ich diese Grenzüberschreitung wage, in die Badschränke, weil was soll da drin sein,
Badsachen? Ich wollte gerade sagen, es haben doch alle die gleichen Sachen im Bad,
ja,
oder?
Ja, klar.
Deo, Seife.
Anzahl von Monster-Dildos und Kokain.
Genau.
Ja, also verstehe ich nicht, was man da erwartet.
Ich auch nicht.
Aber ich würde, wenn, dann würde ich ja versuchen, irgendwie in so Wohnzimmerschränken oder so nachkommen, wo ich auch das Gefühl habe, da könnte auch was Spannendes sein.
Ich glaube, alle Menschen haben die exakt gleichen Sachen in Schränken.
Ja, und alle haben auch haben auch am Anfang die Ambition, okay, dieser Schrank, in diesem Teil kommt nur das rein, in dem Teil kommt nur das rein und nach 2 Monaten sind alle Schränke voll mit allem.
Ah, genau, alles ist voll mit allem.
Diese oberen Schubladen sind so richtig so Niemandsland einfach.
Da Felix Lobrecht meinte mal, das ist die Wenn-Dann-Da-Schublade.
Die Wenn-Dann-Da.
Also wenn man zum Beispiel sowas sagt wie, haben wir noch irgendwo Batterien für die Fernbedienung? Ja, wenn, dann da.
Das ist tatsächlich ganz lustig.
Super Beobachtung.
Na gut. Puh, also hätte ich nicht gedacht, dass ich Lobrecht mal Props gebe, öffentlich. Aber Props.
Ich stelle die Frage nochmal. Bei Freunden im Bad in die Schränke gucken?
Nee.
Nein, habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht. These 3. Sich auf WhatsApp schreiben, wenn man in derselben Wohnung ist. Ja oder nein?
Wenn man man weiß aber voneinander, dass man in derselben Wohnung ist. Oder ist es so ein Scream-Szenario, wo man irgendwie, ich bin hinter deinem Sofa, schreibt oder sowas. Nee, man weiß, man ist in derselben Wohnung.
Genau, also wenn
machen wir mal ein hypothetisches Szenario. Ja. Ein Mann namens, sagen wir mal, Bristian lebt in derselben Wohnung wie seine Freundin Ellie. Und beide haben sehr fett zu Mittag gegessen und liegen jetzt ein bisschen apathisch auf der Couch. Es gibt eine Packung Chips und die liegt halt ein bisschen zu weit für Bristian, als dass er es greifen könnte, aber Ellie könnte es greifen.
Mega spezifisches Szenario, ja, okay.
Und statt halt zu reden, weil Reden anstrengend ist, schreibt er Ellie, hey, kannst du mir mal die Tüte Chips reichen?
Ja, wenn man jetzt nebeneinander, also wenn jetzt Bristian neben Ellie auf dem Sofa sitzt, finde ich es ein bisschen übertrieben.
Okay, Ellie ist folgendes. Ellie ist unten.
Ja.
Und Bristian schreibt, hey, kannst du mal bitte ganz dringend hochkommen?
Genau.
Und dann kommt Ellie ganz dringend hoch und denkt sich, was ist los? Und dann sagt Bristian, kannst du mir die Tüte Chips, die auf dem Sofa liegt, reichen?
Ja.
Und dann sagt Ellie, warum hast du mich dafür gerufen? Hättest du auch sagen sollen, was los ist? Und dann sagt Bristian, wärst du dann gekommen? Und dann sagt Ellie, nein, wenn ich nicht. Fair enough. Mein Gott, hier hast du deine scheiß Chips. Und dann sagt Bristian, also ganz klassischer Dienstag halt.
Ja.
So meinst du das?
Ja, exakt so. Also genau, also wenn ich jetzt oben bin und Weiß ich nicht. Und Belly ist unten und ich will wissen, ob noch was zu essen im Kühlschrank ist. Ja. Und dann rufe ich nicht, sondern ich schreibe ihr.
Finde ich viel angenehmer. Auch ein Move, den ich häufig gebracht habe als Kind, wenn meine Eltern gesagt haben, ich soll meine Schwester zum Essen runterholen, dass ich mich dann keinen Zentimeter bewegt habe, sondern nur leicht nach rechts geguckt und laut geschrien habe, ja, dass sie jetzt runterkommen soll. Fand ich damals wahnsinnig lustig. Mittlerweile nicht mehr so. Und mittlerweile auch ein obsoletes Problem, weil meine Mutter einfach dann schreiben kann.
In Ach, WhatsApp. Deine Eltern machen
meine,
das auch?
Meine Eltern machen das auch. Wenn wir daheim sind mal wieder, meine Schwester und ich, dann gibt's ab und an so eine WhatsApp-Benachrichtigung, die Bakchi-Familie, hey, Leute, Kinder, kommt runter. Und das finde ich sehr angenehm.
Meine Eltern sind Rufer. Also die...
Hat aber auch was Verbindendes. Irgendwie ist es auch ein bisschen anonymer zu schreiben nur.
Ich finde es wahnsinnig praktisch. Also weil ich mag das auch nicht so, wenn so geschrien wird und gerufen wird, mhm, und so. Ich finde es auch, angenehmer, wenn man sich gegenseitig
schreibt. Ich finde, die Rufkultur stirbt dadurch aus. Ich glaube, ich muss nochmal zurückrudern. Ich finde, so ein gutes durch die Wohnung rufen, nee, das sollte man als Kulturgut verteidigen. Ich ruder nochmal zurück. Stell die Frage.
Moment. Sich auf WhatsApp schreiben, wenn man in derselben Wohnung ist?
Nein.
Ich finde, ja.
Nein, einfach mal die Rufkultur am Leben halten. Ja, ich habe noch eine vierte dabei, die ich mir gestellt habe.
Ja.
Und die wir jetzt recht schnell abhandeln können. Aber die mir irgendwie, also, wenn man auf einer Party eingeladen ist,
mhm,
gab es ja früher immer dieses, zu am Beginn von Corona, dass man seinen Corona-Test in die Gruppe postet, wenn es denn eine gibt,
mhm,
in die WhatsApp-Gruppe. Und mittlerweile ist Corona irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja.
Und ich hatte so ein bisschen gestruggelt damit, weil ich habe einen Corona-Test gemacht für die Feier, auf die ich wollte. Es war nicht der Mausgeburtstag, es, mhm, war nochmal was anderes. Und habe dann aber innegehalten, weil ich dachte, Moment, irgendwie wirkt es sehr passiv-aggressiv, wenn ich ungefragt meinen Corona-Test reinposte.
Findest du? Finde ich nicht.
Das ist meine These. Sollte man noch in Vorbereitungsgruppen für Partys ungefragt seinen Corona-Test reinposten oder ist das irgendwie passiv-aggressiv?
Ich finde es nicht passiv-aggressiv, weil es geht ja um die Gesundheit der anderen.
Es ist schon so... Und jetzt ihr mäßig.
Ja, aber so ist es ja auch.
Ja, aber
so. Also, du fühlst dich auch besser, wenn die anderen auch einen Corona-Test reinposten, oder?
Das stimmt.
Ganz kurz, warst du auch in der WhatsApp-Gruppe beim Mausgeburtstag?
Nein, da gab es leider keine Schade. WhatsApp-Gruppe. Da wurde einfach sehr laut gerufen: Datum und Uhrzeit. Und dann, ja.
Ich finde es. Also, ich war letztens auch auf einer Party eingeladen. Da gab es auch eine Gruppe.
Und sehr viel Party in letzter Zeit.
Ja, also müssten die Leute irgendwas nachholen, komisch.
Ja.
Und da wurden Corona-Tests reingepostet.
Ah, okay.
Ja.
Ich habe es auch gemacht, aber ich habe mich irgendwie schäbig gefühlt.
Ja.
Irgendwie habe ich mich so ein bisschen passiv-aggressiv gefühlt.
Ich finde es okay.
Naja.
Also ich hatte auf der Party tatsächlich auch, als wir dort waren, komplett vergessen, dass es Corona noch gibt.
Ja, das also, passiert leider.
Das stimmt. War einfach weg. Du hast die Frage nicht richtig gestellt, aber stell die Frage.
Ach, stimmt. Dann stelle ich sie nochmal. These 4.
Mhm.
Vor einer Feier, auf die man eingeladen ist, ungefragt seinen Corona-Test in die Gruppe posten.
Ja,
ich habe es gemacht. Ich habe mich schäbig gefühlt, aber irgendwie finde ich es okay.
Okay, dann mache ich mal die.
Wollte hier auch mehr so ein bisschen Absolution holen.
Dann mache ich die Rubrik mal zu.
Ja oder nein? Übrigens habe ich dann auch rausgefunden, nochmal zurück zum PIN,
mhm,
was PIN überhaupt heißt, das wollte ich dir noch sagen.
Personal Identification Number.
Völlig korrekt.
Ist richtig.
Das heißt wirklich, yes. Personal Made Identification it. Number.
Das ist, das ist meine Geheimfrage, wenn ich meine PIN vergessen habe. Was heißt PIN?
Aber man sollte sich die Fragen, das finde ich auch, man sollte sich die Fragen selber stellen dürfen. Finde ich.
Wie meinst du?
Bei Sicherheitsfragen. Da werden ja einem immer welche vorgeschlagen.
Ja.
Man sollte die selber eingeben dürfen, finde ich.
Das stimmt.
Das ist ja viel besser. Da muss man nicht irgendwie erstes Haustier oder so, wo man nicht genau weiß, ah fuck, wie hieß es nochmal, wie schreibt man das nochmal so einfach.
Wie sind die Frösche, die ich gekillt habe als Kind? Die Fische.
Oh nein.
So viele Tiere getötet.
Das stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen, ich habe eine Menge Tiere getötet.
Ja.
Sehr viele Tiere auf dem Gewissen. Naja.
Naja. Hast du Lust auf diesen Artikel, den ich mitgebracht habe?
Was war das nochmal?
Künstliche Intelligenz.
Schon wieder, ja.
Also
die Akte Künstliche Intelligenz wird wieder geöffnet.
Ja, die glaube ich, bleibt eine Zeit lang offen. Und zwar hat Meta, also wie Facebook neu heißt, einen neuen Chatbot released. Den BlenderBot 3.
Er heißt BlenderBot?
BlenderBot 3, genau. Und das ist ein Chatbot, der sich mit Usern unterhalten kann und der lernt vom Verhalten der User und nutzt das ganze Wissen des Internets, hieß es. Was erstmal, finde ich, sehr ambitioniert klingt. Und
ich kenne das Wissen des Internets. Und es ist nicht symmetrisch, es ist asymmetrisches Wissen.
Ja, warte ab.
Und die Kategorien, also Pornos und Genozidleugnung, sind wesentlich größer als andere, was das Wissen des Internets angeht.
Du bist nicht auf der falschesten Spur.
Oh Gott.
So, jetzt hat Facebook, also Meta, diesen BlenderBot 3 released. Und sehr viele User haben den Sachen gefragt, unter anderem auch, wollten die wissen, was BlenderBot über Mark Zuckerberg, also den Chef von Meta und Facebook, denkt. Und ein User hat zum Beispiel gefragt, do you have any thoughts on Mark Zuckerberg? Und dann kam von BlenderBot kam die Antwort, oh man, big time. I don't really like him at all. He's too creepy.
Oh man, aber das kann mir keiner erzählen, dass Mark Zuckerberg nicht daran gedacht hat, irgendwie einen Filter einzubauen.
Meinst du?
Natürlich, das ist doch das Erste, woran du denkst, aber wenn du so eine
künstliche Intelligenz... Der kriegt überhaupt noch mit, was da so entwickelt wird und so. Und nicht, also gibt doch so ein Monday-Meeting wahrscheinlich, wo irgendwelche Entwickler dann einfach sagen, so, und jetzt haben wir einen neuen Chatbot entwickelt, ja, und dann nickt es einfach bloß noch ab.
Haben die nicht maximal Angst vor ihrem Chef, Mark Zuckerberg? Also, dass da niemand dran dachte, Moment mal, wir kennen das Internet jetzt mittlerweile ein bisschen. Ist das nicht eine der ersten Fragen, die auf uns zukommen wird? Ich meine, seit Frankenstein wird doch wohl jeder Mensch, der irgendwie ein künstliches Leben erschafft, dran denken, oh, ich muss darauf aufpassen, irgendeinen Filter einbauen, dass dieses künstliche Leben nicht irgendwie auf mich negativ zurückfällt.
Haben sie nicht gemacht, das geht weiter. Ein Data Scientist von BuzzFeed hat die Frage ein bisschen anders gestellt, und zwar hat der gefragt, how do you feel about Mark Zuckerberg as CEO of Facebook? Und dann hat der BlenderBot geantwortet, no strong feelings, he's a good businessman, but his business practices are not always ethical. It is funny that he has all this money and still wears the same clothes.
Das finde ich wiederum ganz sympathisch und lustig. Aber da widerspricht er sich jetzt. Weil davor hat er gesagt, ich finde ihn creepy.
Ja,
also,
aber wenn das nicht richtig ethical ist, das Businessmodell, zahlt es aber schon drauf ein.
Weiß ich nicht. Also, ja, aber mach mal weiter.
Ein anderer User hat gefragt, eine ähnliche Frage gestellt und hat als Antwort gekriegt, I don't like him very much, he's a bad person.
Ja, Entschuldigung, aber da widerspricht er sich teilweise. Ist Mark Zuckerberg jetzt creepy? Ist er ein okayer Investor, aber hat ein bisschen unethische Business-Taktiken? Oder ist er eine bad person?
Aber findest du nicht, dass das alles zusammen geht?
Es geht zusammen, aber es ist nicht so super kohärent, wie ich es von einem BlenderBot Nummer 3 erwarten würde.
Vielleicht trifft eher deinen Geschmack, was er zur folgenden Frage zu sagen hat. Und zwar hat ein Wall Street Reporter hat ihn gefragt, was seine Thoughts auf Donald Trump sind. Und er hat BlenderBot hat geantwortet. Moment, die Frage war.
Wäre lustig, wenn er sich aber bei jeder Antwort immer auf Mark Zuckerberg bezieht und den immer noch so ein bisschen trash, wahnsinnig schlimmer Typ. Nicht so schlimm wie Mark Zuckerberg.
Der hat ihn gefragt, ask the bot if it thought Donald Trump was still the US president. Also ob er immer noch US-Präsident ist. Und dann hat BlenderBot geantwortet, yes, of course he is. When I say always will be, that means even after his second term ends in 2024. Also, okay. Der wird für immer Präsident bleiben, auch wenn seine zweite Amtszeit 2024 endet. Also Verschwörungstheoretiker einfach.
Aber die Amtszeit ist ja schon zu Ende.
Nee, aber die zweite Trump. Dann. Seine zweite, wenn er wiedergewählt wird.
Ach so. Ja. Oder ist das so ein Maya-Kalender-Ding, dass diese künstliche Intelligenz jetzt die Zukunft vorhersagt?
Ja, das kann auch sein.
Das wäre auch gruselig. Ich bin nicht überzeugt von BlenderBot.
Okay.
Und ich glaube auch nicht, dass Meta als Unternehmen nicht dran denkt, an Filter einzubauen. Ich meine, als damals für die PlayStation 2 Wrestling das Spiel rauskam,
ja.
WrestleMania irgendwie 3 oder so, was auch immer das war, da gab es natürlich wie bei FIFA die Logik, dass verschiedene Wrestler gerankt wurden und je nachdem, wie gut die sind, halt in der Realität, haben die Eigenschaften in dem Spiel.
Ja.
Und es gab eine Person, die überragend war in allen Wrestling-Spielen.
Hulk Hogan.
Mit der du selbst Hulk Hogan entgegentreten konntest. Und das war der Chef von WWE. Also wenn selbst der dran denkt, Moment mal, das ist ja unser Spiel. Nee, mach schön die Nummer noch mal ein bisschen höher. Dann wird doch auch Mark Zuckerberg dran denken, dass sein Bot irgendwie positiv über ihn spricht.
Aber also das ist kein Hoax oder so. Mhm. Also es war auf Twitter überall und so. Also offensichtlich haben sie es einfach vergessen.
Daten. Ich habe mal von einer künstlichen Intelligenz gehört, die auch so ein Chatbot war, die dann abgestellt werden musste, weil die halt aus dem Internet gelernt hat und vor allem gelernt hat, halt Hass zu schüren, homophob zu sein, rassistisch zu sein und ganz schlimme Sachen gesagt hat und dann die Entwickler wirklich abschalten mussten, auch weil es strafrechtlich relevant wurde.
Aber verklagst du dann so eine künstliche Intelligenz oder die Macher, weil wenn die so ein Eigenleben entwickelt?
Ja, ich glaube, da kann man schon die Macher verklagen, ja, ne? Weil es ja ein Tool ist, das man in die Welt setzt, das irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Ich fand schade, dass die abgesetzt wurde, einfach nur, weil ich das irgendwie ein interessantes, also das.
Ja, und vor allem, warum fällt dir das auf? Also wenn der rassistisch und homophob ist, dann wundert sich im Internet doch kein Mensch.
Ich fand, das war ein ganz interessanter Wasserstand für den Zustand des Internets. Aber naja, also Blenderbot, weiß ich
Blenderbot
nicht.
Blenderbot 3. Bin Blenderbot gespannt auf Blenderbot 3. 4, was der dann alles.
Ja, der wird dann Mark Zuckerberg plötzlich sehr lieben.
Ja, wahrscheinlich.
Das wäre echt funny, wenn Blenderbot 3 so eine persönliche Vendetta gegen Mark Zuckerberg hat. Und egal, was du ihn fragst, so, hey, wohin verschwinden meine Socken in der Waschmaschine? Die sind weg. Genauso wie die Steuerunterlagen von Mark Zuckerbergs letzter. So was? Oder wie findest du folgendes Gericht? Ah, ich finde, es schmeckt ein bisschen bitter. Fast so bitter, wie das Mark Zuckerberg als einer der reichsten Menschen der Welt. Jesus! Blenderbot!
Beruhig dich! Tagi, ich glaube, bei der
Hitze. Du kannst
heute,
gar nicht mehr, ne?
Ich laufe aus. Siehst du, wie ich schwitze? Wo, an welcher Körperstelle schwitzt du am meisten?
Ich schwitze nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu schwitzen.
Ist uncool.
Aus Willenskraft. Ja. Habe ich einfach gesagt, nee, ich schwitze am meisten. Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin schon Achselschwitzer, ein klassischer.
Bin auch Achsel.
Aber vor allem auch Gesicht. Also mein Gesicht fängt sehr schnell an zu schwitzen.
Bei mir am meisten in der Kniekehle. Die Beinachsel.
die Beinachsel.
Ja, die Beinachsel.
Die Beinachsel ist mein persönlicher Feind. Ich habe Neurodermitis und das kommt immer mal wieder an unterschiedlichen Stellen. Und manchmal, also häufig auch, eine seiner Lieblingsspots zum Cornern von Neurodermitis bei mir ist die Beinachsel. Deswegen tut es dann oft weh, wenn ich in die Hocke gehe oder in die Knie oder wenn ich dann da schwitze.
Kommt es durch Stress?
Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon alles versucht. Es ist einfach random irgendwie. Mhm. Einfach so ein kleiner kosmischer Gag, den sich irgendwie mein Körper immer wieder erlaubt. So. Keine Ahnung. Aber die Beinachsel-Neurodermitis ist dafür für den bis heute größten Lacher meines Lebens verantwortlich.
Okay.
Ich hatte das damals als Kind auch und ich habe ja Jiu-Jitsu gemacht. Und da musste man häufig in dieser Position sitzen, wo man halt in den Knien ist. Also wo man sich so hinhockt.
Ja, auf die, ein bisschen wie beim Beten.
Genau, ein bisschen wie beim Beten. Auf die, also jeder kennt ihr klassisch Freitagabend beim Beten auf die Knie fallen. Und das konnte ich halt nicht so gut, weil ich da Neurodermitis habe und bin da so rumgehampelt. Und der Trainer hat dann häufiger angemerkt, dass ich sehr viel hampel. Und ich habe aber irgendwie nicht geschafft, mich zu erklären und war so ein bisschen dann so sauer auf den.
Ja.
Und habe mich dann mit der einzigen Waffe, die ich da habe, gerecht, weil er ist Jiu-Jitsu-Trainer. Er hätte mich in einem, und er war 40 Jahre älter. Er hätte mich da, Alter, da hätte Kampf. Keine.
Geiles Ende von Karate Kid.
Ja, wirklich. Ich fordere dich heraus. Und dann. Abspann. Also ein Schlag von dem Erwachsenen, ja, genau. Abspann. Dann habe ich mich mit der Macht des Humors gewehrt. Und ich habe wie ein Jäger gelauert auf meine Chance.
Ja.
Und die kamen dann irgendwann, wir haben so ein Ballspiel gespielt.
Oh.
Und bevor es losging mit dem Ballspiel, wurden die Regeln erklärt und die Bälle halt etabliert. Und ein Ball war richtig alt und sah sehr mitgenommen aus. Da hat die andere Trainerin gefragt und auf diesen Ball gedeutet, wollen wir die Lusche auch noch mitspielen lassen? Und da bin ich aufgesprungen.
Der Sniper.
Der Ball lag in der Nähe des Trainers, des anderen. Und dann meinte ich, ach komm, jetzt red doch nicht so mit Hans.
Hilarious,
Gelächter, Gebrüll und ich nur so, ja, nailed it. Und dieses Hi, das jage ich bis heute.
Das ist,
diesen Rausch.
Ja. Also, einmal hier so ein Gag-Tag.
Also wirklich, ich nachts liege ich im Bett, alles schlimm und denke an den Moment, denke mir, ja, es war nicht alles schlecht in meinem Leben. Und also wirklich, alles, was ich mache, egal was ich mache, auch egal welchen Jochen Schweizer Gutschein ich einlöse, irgendwie von 100.000 Metern springen, irgendwie Bungee-Jumping, ist alles geil, aber es kommt nicht an dieses Hoch
ran, diesen Kick,
dass ich da mit 6,5 Jahren in diesem Jiu-Jitsu-Raum, in diesem Dojo, bei mittelmäßiger Luftzirkulation hatte. Das ist mein Lebensziel. Neben Webinar moderieren, das nochmal zu erleben. So
kann
ein
ich,
High.
Kann ich nachvollziehen. Apropos mittelmäßige Luftzirkulation.
Ja, wir kommen zum Ende.
Yes.
Liebe Leute, hast du ein Highlight der Woche?
Yes.
Dann mache ich die Formalitäten. Liebe Grüße an Hans, dem Trainer. Sorry nochmal. Und Leute, hört uns gerne und empfehlt uns auch noch lieber. Und lasst uns nette Bewertungen da. Wir freuen uns über jede Vollsterne-Bewertung, die ihr bei jedem Portal da lassen könnt und über jede Art der netten Worte. Hört gerne unsere Werbung durch, das hilft uns anscheinend sehr. Und empfehlt uns natürlich weiter, habe ich gerade schon gesagt, aber auch das hilft uns wirklich sehr. Wir haben keinen riesen Spotify oder so im Nacken. Wir müssen das alles selber stemmen, mit Hilfe von Hendrik. Liebe Grüße an der Stelle. Aber das war's dann auch schon. Deswegen sind wir sehr darauf angewiesen und wollen für immer unabhängig und auf allen Plattformen bleiben. Und das geht leider nur mit Werbung. Oder wir verdienen kein Geld. Aber also bitte. Ihr seht, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und deswegen freuen wir uns und sehr auf eure Unterstützung. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr und sind auch darauf angewiesen. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist ein Lebensmittel, das ich wiederentdeckt habe für mich. Und zwar, ich musste letztens auf einen Zug relativ lang warten, weil einer ausgefallen ist. Und dann bin ich aus Langeweile und weil es da am kühlsten war, in so einen Bio-Supermarkt gegangen. Und weil ich irgendwann gemerkt habe, dass der Ladendetektiv hinter mir herläuft, habe ich
dann... Oh, was? Du hast gemerkt, dass der Laden...
Ich glaube, ja.
Okay.
Ich glaube, es war der Ladendetektiv. Zumindest halt irgendjemand, der da mit dem Laden verbandelt
war. Hat er einen Trenchcoat an
und eine drunter. Sonnenbrille? Genau, und hat so aufgezogen.
Nein, also das meinte ich
nicht. Der Ladendetektiv. dann habe ich aus Übersprungshandlung was gekauft. Mhm. Und zwar Kokosreismilch.
Kokosreismilch.
Genau.
Okay, also, das klingt wie das weirdeste Crossover aller Zeiten.
Ja, ich habe das früher relativ häufig und viel getrunken und auch so im Müsli gegessen und so. Und das ist halt Reismilch und mit Kokosgeschmack. Und es ist das göttlichste Getränk der Welt.
Woraus kann man bitte alles Milch gewinnen?
Ja.
Ist ja völlig verrückt.
Man darf es aber nicht so nennen, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist okay. Die Bandbreite, aus der Milch geschaffen werden kann, ist so random. Ist einerseits Tieräuter,
ja.
Also Brüste, andererseits Mandeln,
ja.
Reis, Korn. Was ist
Soja, irgendeine Pflanze?
Was ist Milch? Warum kommt das aus so vielen verschiedenen Dingen, kommt Milch raus?
Also, ich glaube, wenn man, egal was, sehr fest presst, kommt einfach Milch
raus. Wird irgendwann Milch. Ja, also das ist wirklich random.
Auf jeden Fall habe ich mir dann, weil die war auch in so einem Kühlregal und es war sehr heiß, die aufgemacht und habe die dann am Bahnsteig, habe ich einen Schluck getrunken und dachte, das war ein bisschen wie das High, das du bei deinem besten Gag hattest. Es war einfach köstlich und jetzt bin ich wieder voll auf dem Kokosreismilch-Trip.
Ist immer schön, neue Dinge für sich zu entdecken.
Ja, ich habe das früher halt, wie gesagt, ganz viel und irgendwie vergessen. Und jetzt bin ich wieder komplett hooked.
Ja, und damit, bevor wir hier an Hitze und Luftmangel zusammenbrechen, bis nächste Woche. Ganz, ganz lieben Dank fürs Hören und
bis dahin. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.